So, hallo und herzlich willkommen zur Team-Podcast-Folge Nummer 113. Wir sind dieses Mal zu dritt und an meiner Seite ist der René. Hi.
Moin.
Und der Nils. Hi, hi.
Hi.
Gut, mein Name ist Sven und wir haben uns wieder ein Thema gesetzt, über das wir sprechen wollen. Wir influenzen in Anführungszeichen ja vielleicht andere Leute, aber wir haben uns die Frage gestellt, werden wir denn auch von anderen influenced? Habt ihr da eine Antwort?
Ja, ich habe da eine Antwort. Die Antwort ist eigentlich ja. Also, es ist wirklich faszinierend. Je mehr ich mich hier mit diesem Thema beschäftige und je mehr ich dann auch hier die verschiedenen Podcasts und so höre, desto mehr im Grunde genommen werde ich beeinflusst. Und ich habe tatsächlich dann auch in meiner Bubble hier im privaten Umfeld einen sehr guten Freund, der ist im Grunde genommen so der kleine Teufel bei mir auf der Schulter. Immer wenn ich sage, hey, guck mal, hier hast du die Crowdfunding-Kampagne schon gesehen, kommt dann so aus, ja, muss aber all in gehen, ne? Und muss er auf jeden Fall voll zuschlagen. Und dann geht das immer sehr, sehr schnell. Und der ist da leider auch sehr, sehr erfolgreich mit, weil ich da auch ein sehr williges Opfer bin. Also ja, ich werde da schon regelmäßig sehr, sehr gut.
Aber bei dir ist es eher dann im privaten Bereich von Spielen, die du dann selbst gespielt hast und dann also auch schon eine eigene Meinung hast, wahrscheinlich.
Ja, auch. Es gibt auch Sachen, wo ich, also jetzt ein recht prominentes Beispiel ist Heroes of Might and Magic. Das hatte ich tatsächlich nur unterstützt, gekickstartet, weil mir da jemand den heißen Tipp gegeben hat, die besagte Person, die ich gerade erwähnt habe. Und ich hatte nie was vorher gehört, habe gesagt, ah komm, sieht cool aus, machen wir, gehen wir voll rein. Unterstützen wir. Also da sowas passiert tatsächlich auch. Und aber es geht dann auch in beide Richtungen. Ich habe ihm jetzt aktuell die aktuelle Kampagne von Voidfall auf Kickstarter rübergeschickt. Da ist er jetzt auch schon am Struggeln. Von daher, das ist dann so. Wir sind da beide, glaube ich, sehr willige Opfer und wir sind da schon ganz gut unterwegs.
Ja, bei mir sieht es oft auch sehr ähnlich aus. Gerade YouTube-Videos. Ich verfolge da ein paar Content-Creator, die mich schon beeinflusst haben. Oder eben auch Podcasts, gerade unsere Folgen. Ich denke da an Philipp, der mich zu Wilmots Warehouse überredet hat, ungespielt, aber wenn jemand so begeistert über ein Spiel spricht, dann will ich das einfach auch ausprobieren. Und wenn das eben niemand hat, wo ich es ausprobieren kann, dann muss ich es mir eben kaufen. Ja. Und so geht es auch bei vielen YouTubern so. Wenn die so begeistert drüber reden, dann will ich das einfach auch ausprobieren und dann kaufe ich es mir oft. Und oftmals hat sich dann auch herausgestellt, ja, so gut ist es ja gar nicht. Oder eben doch.
Aber du kannst
das
dann mitsprechen.
Das wird bei Wilmots Warehouse nicht passieren.
Okay.
Ich hab's ja schon gespielt, ja.
Ah, okay.
Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, weil das sind ja alles so mehr oder weniger kleine Titel, wo ich sage, gut, ja, Wilmots Warehouse steht nebenbei übrigens hier auch noch ungeöffnet.
Ich glaube, das haben wir alle drei, oder?
Das haben wir, ja. Und ich weiß nicht, wer es
war.
War es der Philipp? Ja, Philipp, ja. Der Mistkerl.
Wir haben es auch schon verschenkt.
Ja. aber das ist auch nicht schlimm, weil es kostet nicht die Welt und meine Frau akzeptiert das dann auch, wenn ich dann sowas kaufe, weil wenn es blöd ist, dann spielen wir es zwei, dreimal und dann zieht es auch wieder aus. Also ist bei so großen Titeln ganz, ganz was anderes. Wenn ich da viel Herzblut in die Miniaturen reingesteckt habe und die bemalt habe und so, das zieht halt nicht so schnell wieder aus. Und das ist dann das, was Platz wegnimmt. Aber so die kleinen Dinger, das ist ja immer, wenn ich hier sitze mit euch, dann schreibe ich mir gleich immer mit, ah ja, muss ich ausprobieren, möchte ich mal spielen oder wird sowieso gekauft und dann ist ja schon Standard mittlerweile.
Nils, geht's dir denn auch so? Wer hat dich beeinflusst?
Ja, also ich bin genauso Opfer, wie ich Täter bin wahrscheinlich. Also ich werde durch den Podcast immens beeinflusst, habe ich festgestellt. Ich glaube, ich habe schon 5 oder 6 Spiele gekauft, die hier irgendwie im Podcast erwähnt wurden. Ich bin ansonsten aber auch eigentlich so wie du, Sven, dass ich mir gerne Videos angucke und dann einfach so ein bisschen gucke, was da läuft, was kommt gerade, auch viel schon so im englischsprachigen Raum dann einfach und dann halt auch schon auf Englisch bestelle, einfach weil ich es nicht abwarten kann. Ich beeinflusse aber auch relativ viel und da, ich weiß gar nicht, ob das, doch es ist wahrscheinlich sehr positiv. Also ich habe ja eine Brettspiel AG, wie ich schon ungefähr 97 Mal erzählt habe und ich glaube, die halbe AG hat so inzwischen zu Hause King of Tokyo stehen, ne? Und jetzt kommen sie gerade alle mit Lightspeed Arena um die Ecke und so ein paar Mädels fanden jetzt Everdell total gut und wollen es unbedingt haben und so. Also ich schaffe es, und eigentlich ist es, glaube ich, doch was durchaus Positives, da in der Jugend doch sehr stark die Lust an Brettspielen zu wecken und dann auch zu kaufen und zu Hause halt mit der Familie sich hinzusetzen. Ne?
Ja.
Also zurzeit versuche ich mich sehr am Riemen zu reißen und erstmal das Spiel auszuprobieren, irgendwo versuchen, das zu spielen, bevor ich es mir dann tatsächlich kaufe. Es klappt auch ab und zu. Manchmal kaufe ich es mir dann einen Tag später, aber immerhin einen Tag ausgehalten. Und Täter, ja, Täter bin ich auch. Ich habe es jetzt heute bemerkt. Ich habe heute einen Arbeitskollegen gefragt, wie ihm der letzte Spieleabend auf der Arbeit gefallen hat. Und da hat er dann gesagt, ja, er hat sich sofort die zwei Spiele gekauft. Eins davon haben wir auf dem Spieleabend gespielt, The Gang. Das fand er super cool, weil er eben auch Pokerspieler ist. Und dieses kooperative Poker hat ihm dann so gut gefallen, dass er es sofort bestellt hat. Und Team 3 habe ich ihm tatsächlich nur gepitcht. Das haben wir nicht mal gespielt. Und hat er gesagt, das hat er sich auch gleich gekauft, weil er so faszinierend davon war.
Ja, Team 3 funktioniert immer. Das habe ich tatsächlich bei uns auf einem Teambuilding in der Arbeit mal angepitcht und habe gesagt, weil es hieß, ja, unsere Kommunikation ist ja total super. Funktioniert super. Das werden wir jetzt mal sehen. Und dann haben wir Team 3 rausgeholt und da haben die halt festgestellt, okay, Kommunikation ist doch schwerer, als man denkt. Und haben sich dann auch tatsächlich einige Leute geholt und einer aus der Gruppe hat sich tatsächlich auch alle Spiele direkt gekauft. Also es funktioniert auch tatsächlich in beide Richtungen. Aber ich finde, das ist okay.
Ja.
Der Rubel muss ja rollen. Von daher geht das.
So geht das. Genau. Und wir möchten natürlich weiterhin euch, Zuhörer, beeinflussen. Vielleicht mit Spielen, die wir gespielt haben. Mit guten Spielen, vielleicht auch mit schlechten Spielen davor warnen. Was haben wir denn in letzter Zeit so gespielt?
Ich kann anfangen, weil ich habe mal wieder ein Klassiker rausgekramt. Den habe ich jetzt, weiß ich nicht, schon bestimmt seit 10 Jahren oder so. Aber ich hole ihn halt immer wieder raus, weil ich immer mal wieder ein anderes williges Opfer finde, das es dann mitspielen möchte. Da sind wir wieder beim Thema. Und zwar habe ich Arkham Horror, das LCG, mal wieder rausgekramt. Und zwar spielen wir da im Moment wieder die Dunwich-Kampagne. Das LCG, worum geht's da? Wir bewegen uns im Cthulhu-Universum von H.P. Lovecraft und haben im Grunde genommen ein Deckbuilding-Spiel, wo wir uns am Anfang ein vorgegebenes oder ein selbst kreiertes Deck zusammenstellen mit einem Investigator und versuchen dann halt verschiedene Fälle, Horrorfälle zu lösen, indem man dann halt Karten ausspielt in seine Auslage, Ereignisse, Verbündete und darüber dann halt in den Örtlichkeiten, in diesem Fall ist es halt Dunwich, verschiedene Orte erkundet, Monster besiegen muss und so versucht dann halt die Abenteuer zu lösen oder die Aufgaben zu stellen. Und das ist halt immer wieder reizvoll, weil ich habe es jetzt, also Dunwich-Kampagne habe ich, spiele jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, weil ich es jetzt mit drei verschiedenen Leuten spiele. Und es ist halt immer wieder anders, weil du so viele verschiedene Kartenvarianzen hast, Möglichkeiten zu kombinieren. Und es ist halt direkt am Anfang auch wirklich bockschwer. Das heißt, es verzeiht wenig Fehler. Du musst halt überlegen, welche Aktion du spielen willst. Du hast pro Runde immer drei Aktionen. Entweder du bewegst dich, du ermittelst, versuchst Hinweise zu kriegen, um den Fall voranzutreiben, oder du wirst in Kämpfe verwickelt mit irgendwelchen Monstern, wobei du dann feststellst, manche Monster sind gut zu besiegen, manche Gegner sind aber auch besser so kreiert, dass man sie li versucht liegen zu lassen. Das heißt, man muss da wieder sich eine Strategie überlegen, wie entkomme ich denn von diesen Orten, um den Kampf zu vermeiden. Ich kann versuchen, mit Karten Effekten, meine Aktivitäten und meine Prüfungen, die ich vielleicht Tests, die ich durchführen muss, zu boostern, sodass man auch überlegen muss, wie setze ich meine Ressourcen ein, wie setze ich meine Karten ein, meine unterschiedlichen Fähigkeiten. Der eine kann besser kämpfen, der andere kann besser erforschen und Hinweise suchen. Und das macht immer wieder Spaß. Und ich, selbst wenn ich jetzt die Kampagne zum dritten Mal spiele, die erste, oh, es ist die erste, es ist die zweite, eine der ersten Kampagnen auf jeden Fall, macht es halt immer wieder Spaß. Und ich habe da noch so viel Content zu Hause, wo du sagst, okay, Da geht immer was. Und das Spannende an der Sache ist, man kriegt halt während des Spiels Siegpunkte für besiegte Gegner, für erreichte Zwischenziele. Und mit diesen Siegpunkten kannst du dann am Ende der Partie neue Karten hinzukaufen und alte ersetzen oder alte Karten aufleveln. Und so entwickelst du dann halt nach und nach dein Deck immer weiter und versuchst dann halt einfach die Kampagne voranzutreiben und damit dann halt auch das Spiel zu gewinnen. Und es macht halt unglaublich viel Spaß, weil du die Charaktere so weit treiben kannst, dass sie wirklich ein Top-Deck kriegen. Du kannst sie über die Kampagne hinaus auch weiterspielen, so lange, bis sie halt dem Wahnsinn verfallen sind oder gestorben sind. Und dann nimmst du einfach einen anderen Charakter und spielst weiter. Und das finde ich total gut gelöst bei dem Spiel. Kennt
Ich
ihr
habe das
das?
Spiel damals, ja, ich habe das Spiel damals auch gehabt, das Grundspiel. Es kam bei mir gar nicht so gut an. Es gab ein paar Aspekte, die fand ich richtig gut. Story, du kannst dich immer entscheiden, gehe ich den linken Weg, den rechten Weg. Und was eben auch ganz cool war, die Charakterentwicklung, wie du schon beschreibst. Am Ende vom Spiel kann man sich neue Karten in sein Deck dazu kaufen und ich glaube auch Karten wieder rausnehmen und
Genau,
so eben
genau.
sein Deck individuell gestalten von seinem Ermittler, den man da hat. Und eben auch jedes Szenario ist irgendwie anders. Im ersten Szenario war ich in einem Haus, das weiß ich noch. Ich glaube, das hat angefangen zu brennen oder ich musste da
Ja,
auf jeden Fall
genau.
irgendwie raus, ich weiß gar nicht mehr. Und da gab es dann auch zwei Ausgänge. Oder zwei Szenario-Ausgänge, zwei Szenarien enden und dann weiß ich noch von einem Wald, den man irgendwie erforschen musste. Und da legt man eben diese Szenariokarten in einer großen Fläche hin und verbindet die dann mit, ich weiß gar nicht mehr mit was,
Die
auf jeden Fall
werden gar
so,
nicht
dass dann.
verbunden. Die haben unten so kleine Symbole, die zeigen an, von welcher Karte du zu welcher bewegen kannst, dich
Ja,
bewegen kannst. Genau.
auf jeden Fall auch. Ganz anderes Feeling wieder. Und so habe ich auch schon gehört, sind alle anderen Szenarien auch aufgebaut, dass sie jedes Mal ein bisschen dieses Spielprinzip variieren und nicht jedes Szenario ist einfach gleich.
Aber was sie auch wirklich gut gemacht haben, finde ich, ist, dass du, wenn du in einem Szenario hast, so verschiedene Möglichkeiten, man muss irgendjemanden retten oder hast die Option, rettest du den oder rettest du den. Und die Szenarien sind tatsächlich so aufgebaut, das heißt, wenn du jetzt den einen gerettet hast, dann notierst du dir das und es kommt dann in dem späteren Szenario wieder, taucht das auf, hast du den schon gerettet, dann geht das jetzt so und so weiter. Und das haben die wirklich, also dafür, dass das Spiel so alt ist, haben die das echt, echt gut gemacht und es macht Spaß.
Ich glaube, das sind immer sechs Szenarien, die aufeinander aufbauen. Und dann fängt ein neuer Zyklus an, oder? Sowas war
Ja, es
das.
ist, glaube ich, unterschiedlich. Also ich habe auch kürzere gehabt, aber es gibt ja auch mittlerweile so viele Erweiterungen und aber mittlerweile muss man auch sagen, haben sie es besser gemacht, weil das Spiel ist zwar ausgelegt für 2 bis 4, ja, ich glaube 1 bis 4 Spieler, aber in der alten Version musstest du noch 2 Grundboxen kaufen, um es überhaupt mit 4 Personen spielen zu können. Und das hat mich damals schon genervt, hat mich nicht davon abgehalten, 2 Grundboxen zu kaufen. Das haben sie jetzt in der Neuauflage, haben sie das anders gemacht. Das heißt, da kann man es mittlerweile auch direkt spielen. Und die Neuauflage kann ich jetzt nichts zu sagen, aber sie kommt ja auch sehr gut an und die läuft ja auch immer noch wie geschnitten Butter. Also das läuft astrein noch immer das Spiel. Also ich finde es nach wie vor sehr, sehr gut. Nils, hast du das schon mal gespielt?
Nee, leider noch nicht. Ich muss aber auch immer sagen, mich schreckt einerseits dieses LCG-Prinzip halt immer ein bisschen ab. Weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass ich dann da vielleicht ein bisschen verfalle, was wieder zum Anfang des Themas passt. Ja, ich muss aber auch sagen, ich mag oft diesen Deckbuilding-Aspekt nicht, wenn er nicht im Spiel passiert. Also Deckbuilding im Spiel mag ich total gerne, aber ich habe oft einfach keinen Bock, mich mal vorher hinzusetzen und dann mein Deck da zusammenzustecken und dann irgendwie zu gucken,
Kann ich
okay,
verstehen.
funktioniert das jetzt oder funktioniert das jetzt nicht, ne? Marvel Champions habe ich zum Beispiel ausprobiert irgendwann mal und dann ist das genau eigentlich aus diesem Prinzip bei mir nicht eingeschlagen, sodass es dann halt wieder ausgezogen ist, relativ schnell. Weiß nicht, es liegt glaube ich so ein bisschen an mir. Ich glaube, dass das ein großer Teil ist, ja, und einen großen Teil auch Reiz ausmacht.
Ja.
Sich dann einfach zu überlegen, was mache ich und mit welcher Strategie gehe ich rein und dann zu gucken, ob das funktioniert und so. Aber da ist mir vielleicht auch die Zeit dann immer ein bisschen zu schade. Ich weiß es nicht so genau.
Also ich kenne auch viele, die sehen das tatsächlich so ein bisschen als Arbeit. Mir macht es halt Spaß. Ich spiele auch Trading Card Games und da macht es mir auch Spaß, so ein Deck zusammenzubauen und zu gucken, ob es funktioniert. Und das ist da ähnlich. Wir haben auch früher Herr der Ringe gespielt, das LCG. Genau das Gleiche. Mir macht es Spaß, da sich was zu überlegen, wie könnte das funktionieren, wenn dann die Karten auch noch so schön ineinander greifen. Da habe ich schon Spaß dran. Aber es ist ein großer Faktor. Mach's halt auch nicht mal eben, wenn du dich damit richtig beschäftigst. Ist das schon, dann brauchst du schon ein bisschen Zeit, weil es auch unglaublich viele Karten sind. Allein in der Grundbox waren ja so viele Karten drin, wo du denkst, okay, Level 1, Level 2, Level 3, nehme ich jetzt eine andere Karte oder bringe ich die eine Karte auf Level 2 oder auf Level 3 und da musst du dir halt alles überlegen. Aber mir macht es halt Spaß, aber es ist ein Aspekt, den, das kann ich gut nachvollziehen, dass da Leute keinen Spaß dran haben und deswegen das
Ich
Spiel dann auch nicht mögen.
würde es auch wenn ganz gerne mit meiner Frau halt spielen, weil ich auch eigentlich glaube, dass ihr das gefallen würde, aber ich bin mir 100% sicher, dass die da überhaupt gar keine Zeit reinsteckt, da sich irgendein Deck zu überlegen. Dann würde es mich quasi gleich doppelt treffen, dass ich dann ihr es auch noch zusammenstelle und so und.
Ich durfte es bei meiner Frau machen. Es hat mir auch überhaupt keine Probleme bereitet. Aber ja, ich kann es gut nachvollziehen, weil es ein Zeitfaktor ist.
Ja, aber es gehört ja auch mit zum Spiel, sich da Gedanken zu machen. Ah, das könnte funktionieren,
Absolut.
das könnte funktionieren.
Genau.
Genau. Und zum Thema LCG, dem Herr der Ringe LCG, bin ich damals tatsächlich verfallen. Ich habe so ziemlich alles, was es gibt davon. Und LCG, ich finde das Konzept echt gut, weil du weißt genau, was du kriegst. Will ich jetzt dieses Szenario spielen, dann kaufe ich es mir eben. Und muss nicht Booster um Booster aufmachen, um mir mein Deck dann, weil ich eine Karte haben will, muss ich 20 Booster kaufen und vielleicht Glück haben. Bei dem LCG-Thema weiß ich genau, was ich bekomme und kann dann gezielt kaufen.
Ja,
Von dem her
genau.
finde ich
Stimmt.
dieses Konzept echt nicht schlecht.
Es macht es ein bisschen berechenbarer und schont tatsächlich den Klingelbeutel. Also, das ist ja, also jetzt bei den Trading Card Games genau das, was du gerade beschrieben hast, genau das große Problem. Entweder gehst du nach Card Market und kaufst dir dann gezielt Karten, wo unglaublich viel Geld los wird, oder du zockst halt und
Wollte gerade
kaufst wirklich
sagen, was auch
Booster.
nicht gerade günstig ist, weil die guten Karten werden entsprechend teuer angeboten, ja.
Richtig, genau. Sehr schön, das war mein Arkham Horror LCG.
Gut, Nils, willst du denn direkt weitermachen?
Ja, gerne. Ich bin heute physikalisch unterwegs. Soll ich mit dem Schweren oder mit dem Seichten anfangen?
Was hat dir denn weniger Spaß gemacht?
Oh, das ist fies. Das ist fies. Das könnte ich vorher gar nicht so richtig. Ich fange mal mit dem Seichten an, ja. Also so richtig schön Kaffeelänge am Nachmittag irgendwie sich 20, 30 Minuten hinsetzen. Und zwar habe ich vor, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war es, glaube ich, beim Spiel des, vorletztes Jahr, auf den Wegen von Darwin war irgendwann beim Spiel des Jahres mit drin, habe ich ausprobiert und ist überhaupt nicht bei mir eingeschlagen. Und dann gab es letztes Jahr, also 24 auf der Spiel, schon den Nachfolger in den Fußstapfen von Marie Curie,
Ja.
aber nur auf Englisch und ist jetzt halt auf Deutsch rausgekommen, was dafür sorgte, dass die englische Variante unfassbar günstig zu kriegen war und ich mir jetzt einfach die englische Variante geholt habe, weil mich die richtig, richtig doll interessiert hat. Ich muss auch sagen, dass ich die Designer und so, Florian Fey, habe ich noch nie was von gehört. Ja, Publisher ist Sorry We Are French, fand ich schon immer irgendwie geil. Die haben auch immer mal so das eine oder andere dabei, was mir richtig gut gefällt. Und dann war ich schon sehr, sehr neugierig, muss ich sagen. Und dann habe ich es mir halt geholt, auch wenn mir auf den Wegen von Darwin nicht so gut gefallen hat. Und ich habe vorher schon mal so ein bisschen geguckt, das hat einen Cube Tower dabei. Und ich stand dem immer so ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich bisher irgendwie bei Cube Towern immer das Gefühl habe, ja, ich weiß nicht, also irgendwie fällt eigentlich sowieso alles durch. Und das Ding hat einen Cube Tower, der ist richtig gut. Ja, also da schmeißt du teilweise oben vier Cubes rein und unten kommt einer raus. Und dann schmeißt der nächste zwei rein oder drei rein irgendwie und dann kommen alle raus und so. Also das ist mal so ein Cube Tower, wie ich mir das eigentlich genau vorstelle, denn wenn ich so ein Ding benutze in einem Spiel, dann soll das vollkommen unberechenbar sein. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann schüttelst du das Ding und holst selber noch fünf, sechs Dinger raus oder sowas. Also das ist wirklich
Ah, das ist in dem
richtig.
Spiel also auch gewollt, dass da weniger Würfel rauskommen.
Ja,
Okay.
richtig gut. Also es ist wirklich richtig gut gemacht. Es macht es natürlich dann glücksabhängig. Und das Spiel ist auch ein bisschen glücksabhängig, gerade was diesen Cube Tower angeht. Aber das ist egal, das nimmt man halt irgendwie in Kauf, gerade bei so einem relativ seichten Spiel, finde ich. Es hat bei Board Game Geek eine 2,0, ich muss ganz ehrlich sagen, die sehe ich nicht. Also für mich ist das seichter, denn eigentlich nimmt man immer nur Cubes raus in drei verschiedenen Größen. Also es ist natürlich mit physikalischem Bezug, das heißt, wir haben Pechblende, Uran und, jetzt habe ich das dritte vergessen, Plutonium ist es, glaube ich, sogar. Und Uran ist halt am wertvollsten. Ist ein bisschen komisch, denn Pechblende schwarz, Uran Silber und dazwischen halt Plutonium Gold. Und Gold ist dann auch nicht das wertvollste und so. Da muss man immer einmal ganz kurz umdenken. Und dann kannst du halt auch immer 2 zu 1 tauschen, aber nur in die höhere Richtung. Und jetzt könnte man denken, naja, dann, wenn ich jetzt da Cubes reinschmeiße und dann kommen da meinetwegen silberne und schwarze raus, dann nehme ich doch automatisch die silbernen. Aber das macht das Spiel ganz gut, denn du hast so ein paar Experimente, die du zwischendurch schaffen musst und dafür musst du halt Cubes abgeben. Und dann brauchst du halt teilweise einfach schwarze Cubes. Und du kriegst die nicht anders, als wenn du die nicht irgendwie direkt am Tower halt unten rausnimmst, ne? Also ist es nicht so, dass ich sagen muss, ich nehme immer das Beste, was unten rausgefallen ist. Nein, ich muss das nehmen, was am besten zu mir passt und womit ich am besten dann was anfangen kann. Und dann kann ich am Anfang auch nur drei Cubes nehmen oder halt irgendwie auch nur drei Cubes speichern und über diese Experimente, die ich mache, kann ich dann halt auch einfach mal vier Cubes nehmen oder fünf Cubes nehmen und auch mehr speichern und für die nächste Runde aufheben. Und dann plätschert das ganz seichte so vor sich hin. Also man schmeißt Cubes rein, dann nimmt man die, die man haben will, dann macht man drei, vier Umwandlungen, zack, bumm, nächster dran. Oben hat man so eine Leiste, wo man immer sieht, wie viel Cubes reingeschmissen werden und welche Art reingeschmissen wird, auch angepasst auf zwei, drei und vier Spieler. Also das skaliert da auch relativ gut. Und ab und zu ist auf dieser Leiste, ist da mal so eine Uhr drauf bei den Cubes mit. Dann wird immer die Zeitleiste weitergeschoben. Und die Zeitleiste ist so wichtige Punkte im Leben von Marie Curie. Fängt also an mit der Geburt, endet mit dem Tod, aber dazwischen ist auch, wann hat sie Einstein getroffen und wann hat sie Pierre kennengelernt und wann war der erste und der zweite Nobelpreis, ne? Ist ja auch immer noch, wenn ich jetzt nicht Falsches erzähle, die einzige, die zwei Nobelpreise gewonnen hat, in zwei verschiedenen Kategorien. Also ja, einmal Physik, einmal Chemie.
Hast du das alles im Spiel gelernt oder recherchiert?
Das wusste ich, man muss sagen, ich bin Physiklehrer, deswegen war mir
Ah,
das vorher
okay.
schon klar.
Okay.
Aber das Spiel ist richtig cool. Das gibt nämlich so ein Appendix dazu und da steht wirklich zu jedem einzelnen Zeitpunkt genau drin, was da war. Nochmal über so einen Absatz. Also auch wirklich nicht wenig. Und irgendwann kommt ein Absatz zu, was ist eigentlich Radioaktivität? Und daneben ist so ein Kasten, den habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Wie können wir unseren Kindern Radioaktivität erklären? Das muss ich unbedingt nochmal machen. Das war so eine der Sachen, die mich halt interessiert hatten, ne? Und dann ist das wirklich ganz seichte reinschmeißen, tauschen, nächster, reinschmeißen, tauschen, nächster. 20 Minuten, 30 Minuten und unsere Spiele gingen bisher immer so aus. Also man sammelt nicht viele Siegpunkte. Ich glaube, so 11, 12 hatten wir so im Schnitt. Und der größte Unterschied war, glaube ich, dass meine Frau neulich 14 hatte und ich 12 oder so. Und da hatte ich schon das Gefühl, es lief bei ihr echt gut und bei mir echt doof. So viel zum Glücksfaktor, denn, ne? So entscheidend ist der dann nicht. Und das erste Spiel ist wirklich unentschieden ausgegangen und dann ging es so um Restcubes, die man noch hatte. Wir hatten keine silbernen mehr, dann hatten wir keine goldenen mehr und dann hatte sie einen schwarzen und ich gar keinen. Und dann hat sie gewonnen, weil sie noch einen schwarzen Cube über hatte. Also war halt echt knapp, ne? Und es ist schön. Es ist wirklich schön, ruhig, sachte, spielt sich toll hin, sieht schick aus, geht schnell aufzubauen und sowas. Also von mir ganz klar eine Empfehlung. Es hat eine 6,8. Wäre mir zu niedrig. Also für mich wäre es höher, ja, so bei 7,5 oder sowas vielleicht. Man muss halt, wie gesagt, wissen, was für eine Art Spiel es ist und was man halt kriegt.
Ja, wie hoch schätzt du es ein, wie die Wiederspielbarkeit? Das klingt jetzt für mich eigentlich so, wenn du da einmal dein System hast, dann spielst du das so runter. Wie unwahrscheinlich der Glücksfaktor ist halt, welchen Würfel du da unten rausziehst.
Es ist natürlich ein bisschen situationsabhängig, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, also wir haben halt einfach so ein paar Spiele, die wir dann ganz gerne zum Kaffee rausholen, wenn wir irgendwie so eine halbe Stunde haben, ne? Und da variieren wir dann durch. Dann nehmen wir mal das und mal das und mal das. Und das ist jetzt schon viermal auf den Tisch gekommen, glaube ich, wobei ich einmal mit meiner 7-jährigen Tochter gespielt habe. Die fand es nicht so geil. Die hat da nicht so einen Spaß dran gehabt. Dachte eigentlich, ist voll ihr Ding. Fand es auch toll, da die Cubes reinzuschmeißen und das zu poltern zu hören und so und dann unten rauszunehmen, aber das war es halt, ne? Aber für uns waren diese drei Partien alle sehr, sehr angenehm, so dass es jetzt vielleicht mal 3 Wochen liegt und dann sind wir irgendwann wieder so, dass wir nachmittags da sitzen und sagen, ja, heute können wir mal wieder und dann ist es egal. Also ja, der Wiederspielwert ist nicht immens, aber das ist auch nicht so entscheidend, wenn man davon das eigentlich in bestimmten Situationen einfach auf den Tisch bringen will, ne? Gerade wenn man nicht so super dolle grübeln will und sowas, sondern einfach so ein bisschen genüsslich da zwei, drei Sachen hin und her tauscht.
Also vom Spielgefühl, wie du es gerade beschreibst, erinnert mich das total an Fußspuren von Darwin, also der Vorgänger sozusagen. Auch so ein cozy Spiel, wo es eben auch einen Glücksfaktor gibt. Du fährst eben deine Strategie, nimmst aus der offenen Auslage, die eben zufällig verteilt ist, Plättchen raus und puzzelst die rein. Auch die Siegpunkte sind relativ nah beieinander. Und eben auch im Regelheft steht drin, was hat Darwin an dem Tag gemacht, wann wurde was entdeckt, wie ist die Route gewesen von ihm. Also schon sehr ähnlich zu dem Marie Curie jetzt. Ich habe es noch nicht gespielt, Marie Curie. Irgendwie hat es mich abgeschreckt. Auf der Messe in Essen habe ich es mir angeguckt. Die Tische waren auch ständig belegt, von dem her hatte ich gar keine Chance dazu, aber so von außen hat es mich gar nicht angesprochen.
Geht mir tatsächlich nicht. Ich habe es in Essen auch gesehen und dann habe ich es mir jetzt auch in Nürnberg nochmal erklären lassen. Und der gute Mann, der es erklärt hat, der war mit Herzblut dabei und der hat alle Spiele wirklich top, top erklärt. Und er war so Feuer und Flamme und ich habe mir nur gedacht, ja, schön, dass du da jetzt so voll dabei bist, aber mich holt es null ab irgendwie. Also. Aber mich hat auch der Vorgänger auch schon nicht abgeholt. Also ich habe als Vergleich halt immer gehabt, ich habe hier zu Hause liegen Darwin's Journey. Und das ist halt dann anderes Kaliber und
Kannst du
das
nicht
fand ich,
vergleichen. Kannst du nicht
ja, und
vergleichen.
aber das ist dann eher das, womit mich abholst und das ist halt einfach eine andere Liga und der tat mir so leid, weil er so mit Herzblut dabei war und wirklich so Feuer und Flamme. Ich dachte nur so, pff, interessiert mich gerade nicht. Es tut mir leid.
Musste Physiklehrer für sein, wahrscheinlich.
Ich hatte
Ja.
Physik-LK, das reicht.
Also bei mir war es dann mit Darwin eigentlich genau das Gleiche. Ne? Ich bin da auch vollkommen dran abgeprallt. Und meine Frau auch. Und dann war es so, wir haben das gespielt. Ja, okay, nett. Nächstes bitte. Und bei Marie Curie hatte ich auch ein bisschen Angst. Und ja, ich gebe auch offen zu, es hat mich natürlich auch ein bisschen einfach so mein physikalisches Interesse irgendwie dazu verleitet, dieses Spiel zu kaufen. Aber ich bin halt durchaus positiv überrascht, dass es halt wirklich, also es ist scheißegal, ob du Physiklehrer bist oder nicht oder so. Ne? Es ist nicht so, dass sich das Ding irgendwie thematisch anfühlt oder sowas oder ich da das Gefühl habe, ich mache jetzt physikalische Experimente oder sowas. Aber es ist halt einfach eine sehr für mich positive, angenehme Überraschung gewesen für das, was ich erwartet habe, muss ich auch so, dass ich sage, ich empfehle das weiter halt, ne, einfach mal auszuprobieren.
Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, so für einen Kaffee wäre es wahrscheinlich auch total okay, aber mich hat es halt auf der Messe null abgeholt. Also so gar nicht irgendwie nur. Vielleicht müssen wir es einfach mal spielen auf einem Wochenende oder so. Wenn ich nach Braunschweig komme oder so, dann kannst du es rausholen für einen
Ja,
Kaffee.
gerne.
Cool, dann wird René beeinflusst und kauft dich das Spiel.
Wahrscheinlich ist das dann so.
Ich wurde ja hier im Podcast-Team ebenfalls beeinflusst und genau das ist auch mein nächstes Spiel. Wir haben teamintern auf Boardgame Arena Molly House gespielt. Ein paar von uns haben sich zusammengetan und haben eben online miteinander Molly House gespielt, weil es eben im Team-Podcast so gut ankam, habe ich gedacht, muss ich ausprobieren. Wir sind in der queeren Community unterwegs und wollen eben Partys feiern und damals war das eben untersagt und da kam dann die Sippenpolizei vorbei und hat alle ins Gefängnis gesteckt und so weiter. Also von dem her war das schon gefährlich, dort Partys zu feiern in dieser Community. Deswegen wollen wir das alles ein bisschen heimlich machen. Und genau darum, das ist das Thema des Spiels. Von diesem Thema merke ich gar nichts beim Spielen. Zumindest nicht auf BGA. Also wir haben das Spiel gespielt. Ich habe es dann noch zweimal mehr gespielt auf BGA mit fremden Leuten. Da war es dann schlechter, weil die Kommunikation hat gefehlt. Hier teamintern konnten wir noch miteinander reden und konnten dann sagen, guck mal, ich spiele die und die Karte aus. Habt ihr vielleicht was oder eben nicht? Wenn du es eben auf BGA spielst mit ganz fremden Leuten, dann sprichst du da gar nicht drüber, vor allem wenn du es eben rundenbasierend spielst über Tage hinweg. Das hat dann eben noch schlechter funktioniert. Ich will es auf jeden Fall auf dem Tisch ausprobieren. Genau, aber spielmechanisch, was machen wir eigentlich? Am Anfang vom Zug würfeln wir zwei Würfel. Die Würfel sagen dann an, schmeiß von der Kartenauslage eine Karte weg oder es sind Fußabdrücke abgebildet und mit diesen Fußabdrücken kannst du dich auf dem Feld bewegen. Effektiv gibt es drei verschiedene Feldarten. Es gibt einen Shop, da kriegst du ein Blättchen. Das kannst du irgendwann mal später einsetzen, zu deinem Vorteil, dass du noch eine zusätzliche Karte in Partys reinspielen kannst. Komme ich gleich dazu. Es gibt dann noch andere Felder, wo du dann aus der zentralen Auslage Karten auf deine Hand nehmen kannst. Die Karten sind im Endeffekt von einem Skatdeck. Es gibt von 6 bis 10 die Werte. Dann gibt es einen Bube, es gibt eine Dame und es gibt einen C. Ich weiß gar nicht mehr, für was das C
Der
steht.
Constable.
Der Constable. Genau. Und es gibt eben noch die dritte Feldart, wo du dann eben diese Partys feiern kannst. Und derjenige, der die Party veranstaltet, der spielt die erste Karte aus. Eine kommt vom Deck, vom Nachzugstapel, dann spielt der aktive Spieler eine Karte aus. Reihum wird dann gefragt, wollt ihr auch eine Karte dazu spielen? Und das machen wir dann ganze 2 Runden lang. Und am Ende wird geguckt, haben wir jetzt irgendeine Kartenkombination zusammengebastelt, die gewertet werden kann. Wenn eine Dame gespielt wird, dann müssen gleiche Karten gespielt werden, also 3 Achter. Wenn ein Bube gespielt wird, müssen 3 aufeinanderfolgende Karten gespielt werden, um die zu werten. Und wenn wir das alles nicht schaffen, dann werden die 4 niedrigsten Karten eben gewertet. Und diejenigen Spieler, die eben eine Karte gespielt haben, die in der Wertung mit dabei sind, die kriegen dann Punkte. Wenn aus dem Nachzugstapel Karten dabei waren, die gewertet werden, dann kriegt die Community Punkte. Und am Ende vom Spiel müssen wir darauf achten, dass die Community genügend Punkte haben. Die müssen einen Schwellwert erreicht haben, ansonsten haben wir alle verloren. Was dann eben auch bei den 2 Partien passiert ist, die ich dann mit irgendjemandem gespielt habe, weil wir haben uns eben null abgesprochen, wie soll es dann auch funktionieren? Und ansonsten, wenn die Community diesen Schwellwert erreicht hat, dann gewinnt eben derjenige, der die meisten Punkte hat. Ja, es wurde hier immer wieder gesagt, man kann sich hier so toll beeinflussen und dann schicke ich dir doch die Polizei auf den Hals und was weiß ich. Hat sich so schön thematisch angehört. Für mich im Spiel hat sich das null so angefühlt. Als ob ich irgendjemanden die Polizei auf den Hals schicke, nur weil ich jetzt hier den König reinspiel oder ich habe halt nicht die richtigen Karten auf der Hand und spiele jetzt halt eine 6. Diese Partys kamen nicht rüber. Das ist, ja, wir spielen irgendwie Poker miteinander, irgendwie, so kam mir das rüber. Vielleicht muss ich das in echt spielen. Dann habe ich diese Pöppel in der Hand, dann habe ich die Würfel in der Hand und kann würfeln. Dann haben wir auch eine richtige direkte Kommunikation, nicht irgendwie übers Internet, über Mikrofon. Es hat mir noch was gefehlt, aber ich will es auf jeden Fall noch mal in Real spielen. Auf Board Game Arena hat es mich nicht abholen können.
Mir ging es genauso wie dir. Ich war ja in der Runde mit dir dabei. Ich glaube, die erste Stunde habe ich erstmal versucht zu verstehen, was mache ich denn da eigentlich gerade? Warum mache ich das überhaupt? Und die Regelerklärung, die war gut, die war wirklich gut. Ich wusste, was ich machen muss,
Danke.
aber ich wusste nicht, warum ich es mache. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt das vielleicht im Spiel rüber. Und dann habe ich da am Anfang irgendwie eine Flasche Gin gekauft, die habe ich bis zum Ende im Spiel gehabt und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und es ist genauso, wie du gesagt hast. Ich hatte hinterher noch einem Freund geschrieben und habe gesagt, hier Molly House gespielt, total interessant. War aber nur verwirrt, weil ich wusste auch nicht, wie das Spiel, das hat mir auch gefehlt. Da habe ich mir hinterher die Regeln runtergeladen und das nochmal durchgelesen, weil ich diese Punktewertung nicht verstanden habe. Warum kriegen auf einmal die Community Punkte? Warum geht die weiter nach vorne? Und also diese ganze Haptik hat mir einfach auch gefehlt. Da irgendwie. Der Flair kam auf Board Game Arena nicht rüber, weil das Spiel dir auch unglaublich, oder die Board Game Arena dir unglaublich viel abnimmt, weil du musst dich gar nicht damit auseinandersetzen, was du da spielst, weil das wird ja gewertet, Bums, Punkte gekriegt, fertig. Und ich glaube, mir geht es da ein bisschen wie dir, Sven, das muss ich mal auf dem Tisch sehen. Also
Ja.
sonst fällt es wahrscheinlich durch.
Also ich bin noch nicht ganz abgeneigt. Wie du jetzt auch sagst, die Board Game Arena hat halt wirklich das Problem bei ganz vielen Spielen. Dir werden zu viele Sachen abgenommen, dass du es gar nicht nachvollziehen kannst, was passiert denn jetzt, weil eine Wertung einfach zack, zack, zack durchgespielt wird. Und wenn du dir dann nicht alles durchliest, selbst wenn du dir den Verlauf durchliest, dann hast du es immer noch nicht ganz verstanden. Von dem her mal live sehen und vor allem auch die direkte Kommunikation.
Genau, dass es selbst übernehmen muss einfach. Und dann kapierst du es, glaube ich, auch. Und dann kommt vielleicht auch das Flair rüber mit diesen Partys oder so.
Das
Aber
kann sein, ja.
ja, mir ging es genauso.
Ich bin so glücklich, dass wir über Money House reden. Ich glaube, Philipp hat schon mal darüber gesprochen und ich war nicht dabei und ich habe gedacht, nein, wieso habe ich das verpasst? Es ist so toll. Danke, Sven, dass du es nochmal mit rausholst.
Ja, Philipp war einer der Influencer. Wegen ihm habe ich auch das Spiel gespielt,
Ja.
aber du auch.
Also es ist auf Board Game Arena vollkommen scheiße. Also kann das jetzt nichts, tut mir wirklich leid, dass ich jetzt diesen Begriff benutze. Vielleicht ist er ein bisschen überzogen, aber es kommt halt einfach überhaupt nicht durch. Und das Problem beim Molly House ist, und ich glaube, ich habe das auch gesagt, also es ist für mich eins der Spiele, ich bin selten so schlecht in ein Spiel reingekommen wie in Molly House. Ja. es ist eigentlich alles gar nicht so kompliziert, was man da macht, aber es ist halt wirklich auch viel zu wissen, einfach wann geht welche Karte auf welchen Stapel und wann wird welche Karte gewertet und was kann ich in dem Moment machen und in dem Moment machen und so, dass es echt wirklich kompliziert ist, reinzukommen, wirklich kompliziert ist, reinzukommen, ne? Und es ist so simpel, weil ich meine, ich würfel und gehe dann irgendwie da quasi ein bis zwei Felder oder bleibe stehen oder darf mich ja unter Umständen noch mal irgendwo hinbewegen und so, ne? Und dann spiele ich da bei der Party ein paar Karten rein und ansonsten kriege ich ja einfach nur auf unterschiedliche Art und Weise eine Karte wieder irgendwie auf die Hand. Und das war's, ne?
Ja.
Und das ist nicht das, was das Komplexe ausmacht, ne? Es ist das, was dann halt bei den Partys passiert. Nämlich, wann spiele ich wie, welche Karte, was will ich selber erreichen, was ist für mich gut, was ist für andere gut, was ist für die Community gut, ne? Denn es ist ja mehr oder weniger semi-kooperativ, wenn die Community nicht bei einem bestimmten Grenzwert ankommt, dann haben wir alle verloren und sowas, ne? Also es
Aber
ist.
genau da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber genau da kommt eben diese Kommunikation mit ins Spiel,
Ja.
die eben bei BGA so
Ja,
fehlt, vor
es
allem wenn du mit
funktioniert nicht.
Fremden spielst, weil ich habe eine 7 auf der Hand. Spiele ich die jetzt aus und schmeiß die effektiv weg? Oder kann ich jemanden fragen, hey, hat noch jemand eine 6 und eine 8 auf der Hand, damit wir hier vielleicht den Buben noch und so weiter, damit die 7 irgendwie Sinn macht? Weil ansonsten schmeiße ich die vielleicht gar nicht raus.
Es war ja auch so bei dem Probespiel, also der wesentliche Teil des Spiels ist ja gar nicht passiert. Denn bei dem Probespiel war es ja so, dass die Community auf einmal, also die hat ja am Anfang irgendwie voll abgekackt. Und dann hat ja in dieser einen Runde, in der zweiten Runde, als noch nicht mal ein einziges Molly-Haus geradet wurde, hat ja quasi die Community andauernd gepunktet und war dann auf einmal über dem Schwellenwert, zack, bumm, Spiel zu Ende. Ja, komisch, ne? Und der wesentliche Teil fehlt ja, denn wenn diese Dinger geradet werden, dann legst du ja da deinen, ich weiß nicht, Verrätermarker oder halt Vertrauensmarker, ne? Denn du hast dann vier Marker für vier Mollyhäuser und einer davon ist halt der Informantenmarker, ne? Und dann ist die Frage, okay, was hat er jetzt da hingelegt? Ist er Informant? Ist er nicht Informant? Und jetzt versuche ich natürlich herauszufinden, an der Hand der Art und Weise, wie die Person spielt in den nächsten Runden und was dir so für Karten reingibt, welche Partys irgendwie dadurch zustande kommen. Und ob der vielleicht irgendwie versucht, irgendwie eine Wertung kaputt zu machen. Dadurch versuche ich ja dann herauszufinden eigentlich, ob der Verräter ist oder nicht, ne?
Aber das ist genau
Und
der Aspekt, der da fehlt
der
bei
fehlt dann,
BGA.
genau.
Der, nee, der fehlt bei BGA, weil wenn ich mit dir jetzt am Tisch sitze, dann überlege ich mir den Nils, warum guckt der
Ja.
jetzt hier gerade so
Ja.
schelmisch? Was macht der da gerade?
Wir
Und
gucken
diese
uns in die
Interaktion,
Augen.
genau, ja, genau, das fehlt dann halt total. Und ich glaube, am Tisch kann es funktionieren, aber ich finde, auf BGA funktioniert es überhaupt nicht. Also es, auch
Also.
dieses mit den Chips hinlegen, dann denke ich mir, warum soll ich einen Chip hinlegen? Oder warum spiele ich denn jetzt hier die 7? Weil da liegt doch schon eine 7 und jetzt ist es so.
Ja.
Also es war für mich sehr verwirrend, aber ich möchte es trotzdem gerne nochmal spielen.
Das ist halt das Fiese, ne? Dass du gerade bei der Wertung dann genau wissen musst, wann geht welche Karte wohin und was bewirkt das, wenn die Karte dahin oder dahin geht und so. Und solange du das nicht vollkommen drin hast, und ich behaupte nicht, dass ich das schon vollkommen drin habe, dann funktioniert das halt nicht so, wie es eigentlich funktioniert, wenn du das kannst, ne? Man muss das 4, 5 Mal, 6 Mal wahrscheinlich auf dem Tisch haben und spielen und möglichst mit der gleichen Gruppe und dann wirst du epische Spielerlebnisse haben, da bin ich mir sicher.
Und bei BGA kommt noch dazu, wenn du es eben nicht in Echtzeit spielst, sondern Runden- oder Zugbasierend, du machst am nächsten Tag deinen Zug, du hast keine Ahnung mehr, auf welchem Ablagestapel jetzt welche Karte irgendwo hingewandert ist. Kannst du nicht nachvollziehen, vergiss es. Ja. Und dann kommt dieser ganze Aspekt, den du gerade eben genannt hast, nicht
Der
zum
ist dann
Tragen.
kaputt. Ja, der ist dann kaputt. Also, es ist wirklich, man merkt es vielleicht auch ein bisschen, ich liebe dieses Spiel. Also, ich habe
Okay.
selten so eine Spielerfahrung gehabt und unsere erste Partie auf dem Tisch war auch so. Also, das Material hilft total da erstmal, ne, vorweg. Also, es sieht einfach fantastisch aus, ne. Es ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich fast ein bisschen zu teuer für das, was drin ist. Aber wenn das Spielerlebnis, wenn ich das mitzähle, dann ist der Preis schon wieder fast gerechtfertigt. Es ist eigentlich eine relativ kleine Box und es wirkt irgendwie wenig Material, aber es sieht wirklich geil aus. Es macht auch richtig was her, wenn es dann da vor einem liegt mit dieser wunderschönen roten Matte, auf der ich dann würfle und die Karten ausspiele und so weiter. Und dann war es so, diese erste Partie war auch so, als wir eigentlich die ganze Zeit überlegt haben, welche Karte geht jetzt wohin und dann war es schwierig, ne? Und dann war es, glaube ich, so die dritte Partie oder so. Es lief so geil für mich, aber ich bin dort volles Risiko gegangen. Zack, bumm, wurde das Haus geradet. Ich hatte da den meisten Ruf in diesem Haus. Ja, was mache ich jetzt? Ich so, ja, das wird nichts mehr, ne? Also Informant halt, ne? So, dann haben, aber ich habe mich natürlich auch immer ein bisschen versucht, von den anderen wegzulaufen, denn du kannst die anderen ja nur beschuldigen, wenn du mit ihnen auf einem Feld stehst. Und das hat auch geklappt und ich bin bis zum Ende durchgekommen und ich war Informant und ich habe es geschafft, dass andere Molly hausen, dass das noch geradet wurde und so. Und dann, bam, gewonnen halt, ne? Das war so geil. Das war so geil. Einfach dieses, ja, es hat geklappt. Ich bin mit der Taktik durchgekommen, ne? Nächster Tag irgendwie gespielt. Nicht Informant gewesen, meiste Joy gehabt, Indictment gehabt und dann halt, naja, ich ne, versuche jetzt mal irgendwie durchzukommen. Ja, und dieses Indictment sagte halt, du wirst jetzt am Ende gehängt. Ja. Und das ist ja ein bisschen, ja fast ein bisschen albern, aber ich finde es irgendwie witzigerweise passend für das Spiel. Du hast dann dieses Major Indictment da irgendwie, wenn du da getroffen, also wenn du da erwischt wurdest bei den Partys und dann würfelst du mit einem W10 und 0 bis 6 kriegst du 10 Punkte Abzug. Und darüber wirst du gehängt und hast einfach gar keine Punkte mehr. Ne? War mir egal. Also ich wurde gehängt und ich hatte noch mehr Spaß an dem Tag davor, als ich irgendwie durchgekommen bin als Informant und so, weil es einfach trotzdem total witzig war, die Runde zu spielen. Also wirklich, das ist, man muss das einfach am Tisch erleben und man muss das unbedingt ausprobieren. Und bitte alle Zuhörer, die irgendwie bei BGA das ausprobieren, gebt ihm, wenn ihr das bisher scheiße fandet, auf jeden Fall nochmal eine Chance auf den Tisch. Das lohnt sich wirklich, wenn man da drin ist. Und es ist aber richtig, richtig schwierig reinzukommen. Das muss man leider dazu sagen. Also man braucht zwei, drei Spiele auf jeden Fall, damit man das, glaube ich, mehr genießen kann.
Das glaube ich auch. Nach der ersten
Gut,
Partie
dass ich
war
es
ich nur
jetzt nochmal
verwirrt.
angesprochen habe.
Ja. Brauchen jetzt hier wahrscheinlich eine Selbsthilfegruppe. Mal gucken, wie es den anderen gefallen hat.
Okay, René, hast du denn noch was?
Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein anderes Kartenspiel gespielt. Das habe ich tatsächlich auch auf der Messe letztes Jahr in Essen das erste Mal gesehen. Da wollte ich es schon antesten, ging aber zu dem Zeitpunkt nicht, als ich da an dem Stand war, weil da gerade ein Turnier gespielt wurde zu dem Spiel. Deswegen hatte ich es dann auch schon wieder so ein bisschen verdrängt und dann habe ich das wieder gesehen in Nürnberg auf der Messe. Und da war ich mit einem Freund und der war dann so angefixt, dass der sich das jetzt gekauft hat. Und dann haben wir das jetzt letzte Woche ausprobieren können. Und zwar ist die Rede von Duell um Cardia. Und zwar ist das ein Zwei-Personen-Spiel. Du hast im Grunde genommen, haben beide ein Kartendeck. Das besteht aus 16 Karten. Das heißt, glaube ich, Duell für Cardia oder um Cardia. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Hast du 16 Karten und auf diesen Karten hast du einmal diesen Wert von 1 bis 16 und darunter im unteren Teil hast du dann immer noch eine Fähigkeit, die aktiviert werden kann. So, und das Spiel läuft wie folgt ab, dass man Karten spielt und die verdeckt sich auswählt. Beide legen die verdeckt vor sich hin und dann im gleichen Moment decken beide die Karte auf und der höhere Wert gewinnt diesen Stich. Also im Grunde genommen ein simples Stichspiel. Was dem Spiel jetzt einen ganz, ganz interessanten Twist gibt, ist halt, die Karten bleiben liegen und die untere Aktion, die auf der Karte ist, darf die derjenige ausführen, der diesen Stich verloren hat. So, und das heißt, da stehen dann so Sachen drauf wie bei Gleichstand gewinnst du jetzt immer die Stiche und Ziel ist es im Grunde genommen, in der ganzen Partie 5 Stiche zu bekommen und sobald du 5 Stiche hast, 5 Siegel heißen das, hast du das Spiel gewonnen. Und dann legst du jetzt halt die Karten aus nacheinander und ziehst dann immer Karten nach und hast dann im Grunde genommen immer eine Auswahl von 5 Karten, die du spielen könntest, legst eine hin und da wird wieder ausgewertet, wer kriegt den nächsten Stich. Und dieser Twist, dass der den die Fähigkeit nutzen kann, die unten auf der Karte ist, wenn du den Stich verlierst, sorgt dafür, dass du halt überlegst, will ich diesen Stich überhaupt gewinnen oder will ich vielleicht die Fähigkeit unten nutzen? Und dann geht dieses Pokern los. Spiele ich jetzt eine hohe Karte, dann gibt es Karten, die sagen, okay, wenn du diesen Stich verlierst, zählt die vorherige Karte, die du gespielt hast, 3 Punkte mehr und die nächste Karte, die du spielst, 3 Punkte mehr. Und dann überlegst du, wenn ich diesen Stich jetzt verliere, dann gewinne ich aber auf jeden Fall den Stich, den ich vorher verloren habe, dadurch, dass ich jetzt auf einmal mehr Punkte bekomme. Ich habe es jetzt einmal gespielt und ich muss sagen, es hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil das ist so ein Glücksfaktor drin. Du hast einen simplen Stichmechanismus und das wird so ultra komplex und anspruchsvoll dadurch, dass du diese Zusatzfähigkeiten unten auf diesen Karten hast, dass mir das richtig, richtig gut gefallen hat. Also ich will es auf jeden Fall nochmal spielen. Jetzt wohnt der Kollege, der sich das gekauft hat, Gott sei Dank nicht so weit von uns weg, dass ich mir es vielleicht selbst kaufen müsste, aber das kommt mit Sicherheit häufiger auf den Tisch. Also das fand ich richtig gut. Habt ihr es mal gespielt?
Ja.
Noch nicht bisher.
Und wie war dein Eindruck, Sinn?
Mir gefällt es auch richtig gut. Ist auch ein kleines Kartenspiel, also das kannst du dir einfach auch mal kaufen. Da ist nicht viel Geld
Ja.
rein investiert. Im Grundspiel sind auch zwei verschiedene Sets enthalten. Das heißt, es wird auch nicht so schnell langweilig. Ich finde eben auch gerade dieser Aspekt, ich denke, was du denkst, was du eventuell spielst, dann kann ja ich da mit kontern. Ganz cool. Die 13 hat zum Beispiel den Effekt, wenn er ausgelöst wird, hast du sofort gewonnen. Ist allerdings auch die höchste Karte, also den Effekt auszulösen ist gar nicht so einfach. Wenn ich also vorher diesen Golem oder was das ist spiele, der die nächste Karte minus 2 macht, dann antizipiere ich ja dem Gegner, guck mal, ich könnte jetzt die 13 spielen, dann kann ich aber stattdessen vielleicht irgendeine andere Karte spielen, was mir den Stich dann gewinnt und so weiter. Also richtig cooles, ich denk, was du denkst, Spiel.
Ja, fand ich auch. Und ich glaube, es ist mit 1,8 was, glaube ich, gerated auf Board Game Geek, wo ich sage,
Von der
okay, das
Gewichtung
ist
her,
ja von der Gewichtung her, vom Rating her,
ja.
genau, wo ich sage, also nicht genau nicht vom Rating, sondern von der Gewichtung
Ja,
her,
Rating 1,8. Oh, super Spiel.
find ich tatsächlich zu niedrig, weil durch diese Strategie, die du da bauen kannst, mit diesen Fähigkeiten, die Karten hat, da kommt dann eine Komplexität rein. Du kannst natürlich dich tot denken. Tatsächlich, als wir auf der Messe in Essen waren wir, ich weiß gar nicht, was, Halbfinale oder Finale, was wir uns da angeguckt haben, die haben da schon richtig geknobelt und haben richtig gegrübelt, weil du weißt, du siehst ja die Karten, die ausgelegt sind, dann weißt du auch, was der andere theoretisch noch auf der Hand haben könnte. Oder was er zumindest noch in den nächsten Zügen spielen kann. Er hat ja noch einen Nachziehstapel. Also, das fand ich schon mit so simplen Mitteln, so einen coolen Effekt in ein Spiel reinzubringen, fand ich richtig, richtig, richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss mal gucken. Vielleicht zieht es doch ein. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Aber Hans im Glück hat da auf jeden Fall mal ein richtig cooles Spiel rausgebracht. Das fand ich, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Wie lange spiele ich da, wenn ich jetzt nicht unbedingt den größten Denker neben haben, also gegenüber habe?
Viertelstunde, 20 Minuten. Das
Ah,
geht
ja, das stimmt.
ratzfatz. Also wir haben es als Absacker tatsächlich gespielt. Nach Arkham Horror haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann hat der rausgeholt und dann haben wir gesagt, ja, bleiben wir beim Kartenspiel, passt. Und dann haben wir, ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten haben wir gespielt. Und eine Partie und dann sagst du, kannst du auch mal zwei, drei Partien hintereinander spielen, weil du dann sagst, jetzt weißt du ja, wie der Hase läuft und dann ziehst die Kartenkombination doch wieder anders. Und wir haben tatsächlich auch bei der Punkteauswertung festgestellt, da sagt er, hey, ich habe gewonnen, legt dann da sein fünftes Siegel hin und dann guckst du dir die Karten nochmal an, dann sage ich, nee, ich habe vor 3 Runden hatte ich eigentlich schon gewonnen, weil ich dann festgestellt habe, dass unentschieden meine Wertung gewesen wäre und so. Also da musst du schon ein bisschen aufpassen bei den Karteneffekten, was die auslösen. Deswegen finde ich eigentlich eine 1,8 im Weighting zu niedrig, aber ist wahrscheinlich, weil es das Spielprinzip halt simpel ist, ist es, glaube ich. Du
Ja, die
kannst es
Regeln sind
kaputt
ja
denken.
furchtbar einfach,
Ja,
genau.
genau. Du legst eine Karte, der Höhere gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Der andere führt die Aktion aus. Also das sind die Regeln.
Das ist zum Beispiel ein Spiel, was bei BGA sehr gut funktioniert.
Ja, das glaube ich schon wieder, dass es das dann sehr gut funktioniert. Habe ich noch nicht gespielt, aber würde ich mich immer zu einlassen.
Ja, also auf BGA ist das spielbar und meiner Meinung nach auch sehr gut umgesetzt, ja.
Ich finde gerade 1,8 ein bisschen lustig, weil es klingt wirklich doch ein bisschen so, als müsste ich da Gehirnschmalz investieren und wirklich irgendwie gucken, wie ich dann am Ende da die Karten spiele. Und wenn ich dann daran denke, dass Marie Curie bei 2 ist, wo ich eigentlich überhaupt nicht nachdenke, sondern einfach ein bisschen umtausche.
Also
Tja.
wie gesagt, wenn du es als Turnier spielst und also in Essen, die haben echt geschwitzt, die taten mir so ein bisschen leid, wo ich gedacht habe, ich wollte es hier testen, macht mal fertig, ich wollte, setzt euch nah da, ne? Aber die wollten, dass dieses Turnier tatsächlich gewinnen und ich fand es auch toll, also weil es ein einfaches Prinzip ist, wo so ein Turnier, glaube ich, auch echt gut funktioniert. Also
Naja, wenn das echt nur so 10 Minuten ist und selbst lange Partien, dann vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas, dann
ja, genau.
kannst du ja aber Timer spielen, theoretisch, ne? So schachmäßig dann.
Aus Speedcardia. Sehr schön. Ja. Ja, so viel zu Duell for Cardia. Also, wie gesagt, schnelles Spiel von Hans im Glück hat mir sehr gut gefallen. Würde ich immer wieder spielen.
Steht auch schon lange auf meiner Liste, ey, weil ich noch nichts Schlechtes über dieses Spiel gehört habe, ne? Und jetzt wieder nicht. Jetzt kommen wir wieder dazu, dass ihr mich beeinflusst da.
Ja, gibt es jetzt auch schon ich kann noch direkt weitermachen. Es gibt die erste Erweiterung, ist jetzt, glaube ich, raus oder kommt jetzt zumindest. Es gibt eine wunderbare Playmat dazu. wo ich gedacht habe, wenn ich mir das hole, dann brauche ich auf jeden Fall auch diese Playmat. Also es geht nicht ohne. Ohne kann man das, glaube ich, nicht spielen. Es ist nicht spielbar.
Weil du dann die Karten nicht an die richtige Position legen kannst, ja.
Nee, du weißt ja nicht, wo es hinlegen muss dann. Also links und rechts daneben kannst du ja mal verwechseln.
Ja,
Und,
auf jeden
aber
Fall.
das ist tatsächlich, oh, das ist noch ein schöner Twist. Und zwar hast du einen Kartenstapel, den legst du auf die eine Seite der Spielfläche und da ist so ein imaginärer großer Pfeil drauf gezeichnet. Und den legst du dahin, sagen die Regeln. Und zwar weißt du dann, okay, du legst die Karten von da aus in die andere Richtung an. Finde ich total witzig. Die Idee ist total simpel und du weißt halt, in welche Richtung du deine Karten anlegen musst. Detail. Haben sich Gedanken gemacht, witzig, gefällt mir sehr gut.
Okay, ich kauf's.
Gut, auf zwei, aber mit Playmat bitte und Erweiterung.
Ja, soll ich mal weitermachen?
Ja, hast du noch was zum Influenzen?
Ja, ich weiß nicht, ob es direkt zum Influenzen ist. Das müssen alle selbst entscheiden, denn wir bleiben in den Welten der Physik. Und zwar gehen wir jetzt zu Newton. Also den nächsten der bekannten Physiker, wahrscheinlich der bekannteste Physiker neben Einstein, würde ich fast behaupten. Das ist ein Spiel, was ich ewig haben wollte. Es ist ja von, ja, jetzt muss ich mal schnell gucken, 2018. Und ich habe irgendwann mal Lacrimosa gespielt. Und Lacrimosa sollte ja so der geistige Nachfolger sein. Und ist bei mir, also war halt günstig zu haben mal und bildhübsches Material bei Lacrimosa, ich will da gar nicht lange drüber reden, hat mich nicht gekriegt, ne? Also war irgendwie so, ja, war nett, aber einmal hat gereicht, ne? Und dann habe ich halt Newton weggeschoben. Und jetzt konnte ich irgendwann da mal relativ günstig zuschlagen. Das ist viel besser, ja? Also es ist vom Material her, sieht man, dass es ein bisschen älter ist als Lacrimosa zum Beispiel und es ist alles nicht so ganz hübsch, aber irgendwie ist der Spielmechanismus besser. Und zwar habe ich ein Handkartenset von 6 Karten, 5 Aktionen und eine Joker-Aktion. Also es gibt 5 verschiedene Aktionen, die ich machen kann im Spiel und eins ist eine Joker-Aktion. Und ich habe halt mein Tableau vor mir und da ist auch schon immer eine Aktion drauf gedruckt. Und wenn ich jetzt meine Karte ausspiele, dann mache ich die normal, wenn ich die Aktion mache, mit Stärke 1. Wenn ich aber vorher schon Karten mit dem gleichen Symbol liegen habe oder halt die aufgedruckte Aktion da schon einmal habe, dann mache ich halt Aktionsstärke 2. Und wenn es halt zweimal da ist, dann mache ich Aktionsstärke 3. Und das macht halt so ein bisschen, lässt dich halt so ein bisschen so ein Engine bauen, dass du halt überlegen kannst, okay, was will ich denn heute mal machen, ne? Will ich heute mal mehr arbeiten gehen oder will ich heute mich mehr um meine Studenten kümmern oder will ich irgendwie mehr studieren? Und dann gucke ich halt von vornherein in diese Richtung quasi und versuche mich da ein bisschen drauf auszurichten. Und dann spielt man halt 6 Runden und in jeder Runde legt man 5 Karten hin, wo immer eine kleine Aktion dran hängt. Und ich habe am Anfang gedacht, oh wei, das wird sich ziehen und das war überhaupt nicht so. Also das spielt sich richtig schön, knackig, gut runter, dass man da seine 5 Aktionen macht. Dann kommt eine Mini-Einkommensphase, zack, bumm, ist man schon wieder in der nächsten Reihe dran, in der nächsten Runde dran und macht wieder seine 5 Aktionen. Ne? Und es ist immer noch sehr witzig, denn am Ende jeder Runde muss man halt eine seiner ausgespielten Karten unterschieben in seinem Tableau, wodurch man natürlich wieder die Aktion, die man dann unterschiebt, sieht und die in der Stärke pimpt. Aber die Karte habe ich dann natürlich nicht mehr zur Verfügung. Ne? Die kann ich dann, also die Aktion kann ich dann höchstens noch über den Joker machen. Theoretisch kann ich auch den Joker unterschieben, aber der wird dann nicht gezählt als Aktionsjoker. Also er kriegt keine Aktion, eine zusätzliche Stärke mit. Das heißt, man schiebt den Joker natürlich nicht unter, sodass man auch jede Aktion immer noch zur Verfügung hat, auch wenn man sie schon einmal untergeschoben hat. Aber ich kann mir ja neue Karten holen und dann von vornherein so ein bisschen gucken, in welche Richtung halt ich planen will. Ne? Und dann ist das wirklich schön, dass ich irgendwie mit diesen 5 Aktionen, also man geht einmal auf so einer Technologieleiste weiter, nee, auf so einer Arbeitsleiste weiter, da verdient man halt ein bisschen Geld, mehr passiert da nicht. Dann hat man eine Technologieleiste, da schickt man seine Studenten so durch die Gegend, am Anfang hat man einen, kann noch mehr kriegen, man kann lernen, da kriegt man neue Karten mit, dann kann man reisen, da schickt man seinen, das war nicht Newton selber, ich weiß nicht, seinen Magister oder sowas schickt man dann quasi durch Europa durch irgendwie, der so ein paar Orte angehen muss. Und dann kann man studieren. Und dann hat man halt auf seinem Tableau noch so ein Bücherregal und da sind so verschiedene Sachen. Du musst jetzt 3 blaue Bücher und ein grünes haben oder sowas. Und wenn du dann studieren kannst, dann darfst du dieses Feld abdecken und versuchst dann halt so horizontal und vertikal Bingos zu kriegen. wodurch du halt dann wieder Punkteeinkommen freischaltest und sowas, ne? Also hast du auch noch so einen kleinen Puzzlemechanismus damit drin. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also wirklich richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Viel mehr, als ich irgendwie erwartet hatte vorher. So, das ist jetzt, glaube ich, dran. Ich habe es einmal solo bei Board Game Arena, da funktioniert das übrigens auch ganz gut. Solo bei Board Game Arena, glaube ich, einmal durchgeklickt oder so. Und wir haben es zweimal so gespielt. Und ich habe auch immer ein bisschen andere Strategien gemacht. Leider hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt so eine Reisestrategie, also wo ich dann viel reise und das kombiniere mit dem Studieren. Und das waren so die, die bisher irgendwie ein bisschen besser liefen, hatten wir das Gefühl. Aber es ist nicht so, dass das andere überhaupt nicht funktioniert hat, dass die anderen Varianten nicht funktioniert haben. Man hat nur das Gefühl, dass gerade dieses Studieren, also sein Bücherregal da so ein bisschen ausbauen, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Pflichtaktion, die du einfach machen musst. Da musst du einfach weiterkommen und dann passt das Reisen halt dazu, um da diese Dinger freizuschalten. Aber es ist wirklich, es spielt sich richtig schön runter, 90 Minuten dafür, dass es doch ja eigentlich auch ein, ja, ich weiß nicht, muss jetzt jeder selber entscheiden, ne? Für manche wäre es jetzt Experte. Ich würde behaupten, oberes Kennerniveau, also bei Board Game Geek haben sie es mit 3,4 geratet, das finde ich sogar, das passt ganz gut. Also wahrscheinlich eher oberes Kennerniveau. Das heißt, man kann das auch mal mit Leuten spielen, die nicht unbedingt so die dicken Expertenspiele auspacken wollen. Und es hat wenig Downtime dabei. Also ganz klare Empfehlung von mir, unbedingt mal ausprobieren.
Wie ist das thematisch? Kommt das thematisch rüber?
Ja, also bisschen mehr als bei Marie Curie, würde ich sagen, aber auch immer noch nicht so richtig, weil eigentlich kein physikalischer Bezug da drin ist. Ja, also ich weiß nicht. Es geht um Newton und der reist da ein bisschen durch die Gegend, studiert und schickt seine Studenten und dann hast du eigentlich so einen Bezug zum Studieren und zum Vorlesungen halten und so weiter. Also das passt schon irgendwie, aber es ist nicht wirklich physikalisch thematisch dabei. Leider.
Was ist denn dein thematisches Ziel? Willst du Newton irgendwie beeindrucken oder
Oh, siehst du, da
willst du
müsste ich jetzt
Professor
lügen.
werden?
Da müsste ich jetzt ganz ehrlich lügen. Also es sind natürlich Siegpunkte und wer die meisten Siegpunkte hat, der hat wahrscheinlich den schönsten Apfel oder sowas.
Aber
Keine
was ich dann
Ahnung.
so schade finde, weil das Thema wird ja was hergeben. Und wenn ich mir dann jetzt so
Ja.
das Spielbrett angucke, da ist ein
Ja.
Baum drauf, dann denke ich mir ja, warum ein Baum? Dann, wenn ich jetzt nicht gerade weiß, oder das Cover nicht zufällig kennst, weil da ein Apfel drauf ist und Schwerkraft lässt grüßen und so. Da denkst du, warum ist denn da jetzt ein Baum drauf? Warum ist so, Aber wenn der Spielmechanismus funktioniert, ist das ja dann auch trotzdem egal, wenn du Spaß hast. Ey, who cares?
Was ich noch ganz witzig finde, ist, du hast so Meisterkarten hießen die, glaube ich. Und das sind so ganz viele verschiedene Physiker. Da kriegst du halt am Anfang irgendwie drei gedraftet. Und dann kannst du halt zwischendurch so Meisterkarten, also wenn du über bestimmte Symbole, die du überall erreichen kannst, ne, egal welche Aktion du machst, du kannst überall mal so ein Ding da kriegen. Wenn du dann so ein Meistersymbol freischaltest, dann darfst du halt eine deiner Karten ausspielen. Und das sind halt alles Physiker, ne? So wie Pascal, Blaise Pascal, ich weiß nicht, ob man den kennt. Stephen Hawking war dabei und so, ne? Den kennt man bestimmt. Das fand ich wieder ganz witzig. Macht's auch nicht thematisch an der Stelle, ne? Aber es passt
Passt dann,
zumindest.
bringen Sie zumindest noch ein bisschen was mit rein, dann finde ich
Ja.
trotzdem okay. Und ganz ehrlich, man sieht halt, das Spiel ist alt, aber es sieht jetzt nicht schlecht aus, es ist
Nee.
halt.
Nee. Also gerade das Cover mit dem Apfel finde ich ehrlich gesagt ziemlich gelungen, muss ich sagen. Also das ist,
Okay, aber da würde ich jetzt
macht was her.
kein Spiel erwarten, das 3, was hast du gesagt? 3,4 Waiting Factor, also wenn ich da
Ja.
jetzt dieses Cover sehe. Aber es ist ja dann doch ein bisschen mehr drin als ein
Ich habe
Apfel.
noch, also ich habe die Version, da ist so eine Mini-Erweiterung, große Entdeckung mit dabei. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Das sind nochmal zwei Module, die man damit reinbringen kann, die doch ein bisschen Spielabwechslung noch mit reinbringen können. Also momentan würde ich noch sagen, wieder Spielwert. Ja, wenn man das so einmal im halben Jahr auf den Tisch bringt, dann wird es nicht langweilig. Ne? Vielleicht bringen die da aber noch ein bisschen was rein, dass man dann auch Bock hätte, das öfter zu probieren. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war total positiv überrascht. Gerade nachdem ich Lacrimosa gespielt habe und das ja nicht so gezündet hat bei mir, hat Newton doch da relativ viel bei mir hervorgerufen, was mir gefällt.
Wie würdest du sagen, mit wie vielen Personen macht es am meisten Spaß? Habt ihr es zu zweit gespielt oder?
Zu zweit und zu dritt und ich habe es auch so ein Solo gemacht. Also Solo ist jetzt, war so ein bisschen, um in die Regeln auch reinzukommen und so, ne? Wenn das bei BGAs funktioniert, ist immer ganz gut, wenn man die Regeln mal drin hat, dass man das sich so ein bisschen Solo da durchklickt. Also ich würde sagen drei. Es ist nicht wirklich viel Spielerinteraktion dabei, eigentlich fast gar keine, außer dass man sich so ein bisschen Karten wegnimmt. Aber irgendwie ist ein bisschen mehr los, hat man das Gefühl dadurch. Das fühlte sich ganz, also wir haben es zu dritt, hat mir irgendwie auf jeden Fall besser gefallen als zu zweit. Vor allem, weil das so ein Spiel ist, was wenig Downtime hat, ne? Die Aktionen gehen relativ schnell, da hängen keine ewigen Kettenzüge dran und sowas. Und obwohl du irgendwie 30 Aktionen hast, ist das halt zack, zack, zack durch.
Wie ist
Das
das?
passt
Hat da
ganz gut.
jeder die Möglichkeit, sein eigenes Ding durchzuziehen, oder grätscht ja auch irgendwie rein?
Außer dass du dir Karten wegnimmst, kannst du eigentlich nicht dich, also den anderen nicht groß blockieren, nein. Also schon eher ein bisschen solistisch. Aber witzigerweise hat es sich nicht so stark angefühlt, so wie ich das sonst bei anderen Spielen schon häufig empfunden habe, ehrlich gesagt. Und ich könnte aber jetzt gerade nicht so richtig sagen, warum. Also eigentlich haben die anderen Spieler keine große Bedeutung, aber es war trotzdem irgendwie schöner, mit anderen das zusammen zu machen.
Okay.
Vielleicht ein bisschen, weil so das Messen mit den anderen mehr Spaß macht einfach. Gerade wenn die andere Taktiken fahren und du siehst, was machen die gerade, dann war es schon spannend zu gucken, okay, geht es jetzt bei dem gerade aus und der rennt jetzt auf der Punkteleiste gerade voll vor mir weg, aber ich sehe jetzt schon, der hat eine schlechtere Endwertung und so, ne? Was wird da passieren? Wie viel wird das am Ende noch und so? Das war eigentlich ganz schön und das macht natürlich mehr Spaß, wenn da andere echte Spieler am Tisch sitzen, die dann da unterschiedliche Strategien fahren.
Was ja schön ist, ich sehe es gerade auf den Karten, sind ja wirklich so die ganzen anderen, ich sag mal, Forscher, Wissenschaftler da auf den Karten, die sind ja wirklich dann nur so ein bisschen, da lernt man ja sogar noch ein bisschen was dabei.
Es ist aber nicht so wie bei Mercury, dass du da viele Informationen irgendwie aus der Anleitung oder
Nee,
so
da steht jetzt
rausholen
der
kannst.
Name, Geburtsdatum und Todesdatum, also, naja, aber immerhin etwas, ne? Man lernt was. Tut ja nicht weh.
Ich habe gelernt, ich habe das falsche Spiel auf dem Pile of Shame, weil bei mir steht Lacrimosa da und kein Newton.
Vielleicht gefällt dir Lacrimosa, ja. Ich will es nicht schlecht machen. Also gerade das Material ist richtig toll. Aber so spielerisch war es irgendwie für mich. Okay.
Okay. Vielleicht wird es ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, aber Newton hast mich jetzt schon ein bisschen angemacht. Muss ich mal ausprobieren. Aber ich werde es nicht gleich kaufen. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht.
Aber das ist auch, wie gesagt, das funktioniert bei BGA gut, ne? Also da könnte man das durchaus mal ausprobieren.
Wenn man die Regeln kennt, wahrscheinlich einfach mal, um Regeln kennenzulernen. Ja, vielleicht kann ich es auch einfach mal dort ausprobieren. Das stimmt. Genau. Ich muss jetzt ein bisschen bescheißen. Und zwar habe ich vier Spiele auf meiner Liste. Die waren aber alle in einer Box drin. Von dem her passt es schon.
Ist aber nicht nur ein bisschen bescheißen.
Ich werde sie nur ganz kurz ansprechen und über eins ein bisschen mehr reden. Und zwar habe ich beim Asmodee Presse-Event mitgemacht. Die machen jährlich ein digitales Presse-Event, wo wir dann vorab ein Spielepaket zugeschickt kriegen. Also ein Paket, von dem her rede ich über ein Paket, das gilt also.
Passt dann schon wieder.
Genau, und da waren vier Spiele drin und die möchte ich kurz anreißen. Das erste Spiel, Down Up, geschrieben DNUP, ist ein Kartenablegespiel. Jeder kriegt die gleiche Anzahl Karten auf die Hand. Da stehen Werte von 1 bis 8 drauf, glaube ich. Sortierst deine Hand und wenn du an der Reihe bist, spielst du gleiche Karten aus. Ein Drilling, ein Vierling etc. Andere Spieler möchten da drüber kommen. Wenn sie ebenfalls ein Drilling ausspielen, müssen sie von der Wertigkeit höher sein. Ansonsten, wenn sie ein Vierling ausspielen, können sie irgendeins ausspielen, solange noch kein Vierling auf dem Tisch liegt. Ziel vom Spiel ist, einfach deine ganzen Handkarten als erstes loszuwerden. Wer das zuerst schafft, kriegt 2 Punkte, der zweite kriegt 1 Punkt. Wir spielen so lange, bis jemand 4 Punkte hat, dann ist das Spiel beendet. Ein paar neue Kniffe sind dabei. Wie gesagt, wenn ein Vierling schon auf dem Tisch liegt und ich möchte einen Vierling ausspielen, dann muss der von der Wertigkeit höher sein. Ich kann aber, wenn kein Drilling auf dem Tisch liegt, eben einen Drilling auf den Tisch legen. Oder ich kann eine Karte von meiner Hand zu einer Auslage von dem Gegner dazu spielen, um diesen Drilling dann zu einem Vierling zu machen. Der muss dann auch wieder höher sein als ein Vierling, der eventuell auf dem Tisch liegt, etc. Oder ich nehme eben eine Kartenauslage von dem Gegner auf meine Hand drauf. Oder ich drehe meine komplette Kartenhand rum und die Karten haben dann auf der anderen Seite andere Werte. Ja,
Ist das?
also wenn ich sie auf den Kopf drehe, wird aus der 4 dann eine 5 und aus der 8 wird eine 3 und dann habe ich andere Kartenwerte und kann dann vielleicht, wenn ich wieder am Zug bin, was
Ist das
anderes
Scout?
ausspielen. Ja, das ist Scout in Neuerfindung. Ich weiß nicht, warum man dieses Spiel braucht, weil es hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Wir haben abgebrochen,
Ja,
tatsächlich. Also wir
ja.
haben eine Runde gespielt, irgendjemand war zuerst Karten leer und dann haben alle gesagt, brauche ich nicht weiter zu spielen, Dankeschön, ist nicht gut. Also, hat mir nicht so gut gefallen. Das war auch nur ein kleines Demo-Exemplar drin mit kleinen Karten. Da waren auch noch nicht alle Effekte mit drin, sondern eben wirklich nur die Zahlenkarten. In dem großen Spiel scheinen noch ein paar Effekte mit dabei zu sein. Darüber kann ich nicht reden, aber dieses Demospiel hat gar nicht gezündet. Jetzt wird es ein bisschen besser. Massenweise Monster war ebenfalls noch mit im Spielepaket drin. Das ist ein Familienspiel, in dem wir jeweils eine Geisterbahn aufbauen möchten. Es ist ein Plättchenlegespiel. Wir spielen über 8 Runden, jeweils einen Plättchenstapel. Wenn du an der Reihe bist, ziehst du von diesem Plättchenstapel ein Plättchen und entscheidest dich dann, möchte ich das in meine 3x3-Auslage einbauen oder möchte ich es in die offene Auslage legen. Der nächste Spieler hat dann schon die Möglichkeit, ein Plättchen von der offenen Auslage zu wählen oder eben ein verdecktes Plättchen zu ziehen und entscheidet sich dann, einbauen oder nicht. Eine Runde ist dann vorbei, wenn jeder sich ein Plättchen genommen hat. Dann nehmen wir den nächsten Plättchenstapel. Das Ganze machen wir 8-mal. Und am Anfang vom Spiel hat jeder ein verdecktes Plättchen gekriegt. Und dieses Plättchen wird dann als letztes eingebaut. Auf den Plättchen sind Schienen abgebildet. Entweder eine Kreuzschiene oder eine Kurve oder eine Gerade. Genau, mit diesen Schienen versuchen wir die Ausgänge, die am Rand sind, von unserem Spielfeld zu verbinden. Dafür gibt es Punkte. Und eben, es sind verschiedene Monster abgebildet, die eben in der Geisterbahn dazugehören. Der Drache möchte möglichst häufig vorkommen, die Fledermaus möchte benachbart zu anderen Fledermäusen sein, um Punkte zu machen. Der Golem möchte eben nicht benachbart sein zu anderen, um Punkte zu machen und so weiter. Geister möchten auf der gleichen Schiene stehen, um Punkte zu machen. Und am Schluss rechnen wir das zusammen und irgendjemand hat dann gewonnen. Und genau das ist das Problem, weil irgendjemand hat dann gewonnen und der Zufall spielt ganz groß mit. Ich ziehe am Anfang ein Plättchen, da ist ein Drache drauf, denke, okay, cool, heutige Strategie, ich gehe auf Drachen. Es spielen aber nicht alle Plättchen mit, sondern am Anfang werden eben Plättchen aussortiert und es kann halt sein, dass im gesamten Spiel nur 5 Drachen vorkommen. Von den 5 werden mir dann noch 2 von den Mitspielern weggeschnappt. Vergiss es, Drachenstrategie funktioniert nicht. Wenn ich mich auf Fledermäuse konzentriere, kann es genau das Gleiche passieren. Und so weiter. Also es ist für Familien, denen egal ist, wer gewinnt. Also da scheint es ganz gut zu funktionieren. Ich würfel da lieber einen Würfel und wer die höhere Zahl hat, gewinnt, geht schneller.
Aber da hast du nicht so eine coole Grafik. Also es sieht ja wirklich sehr niedlich aus. Und ich glaube, bei Kindern zündet das schon, glaube ich. Also wenn die frustresistent sind.
Kinder und Familien schätze ich das ganz groß. Für mich war der Glücksanteil viel zu groß. Also wer wirklich aufs Gewinnen setzt, braucht das Spiel nicht zu spielen, weil es ist ein großer Glücksanteil.
Ich wollte genau das Gegenteil sagen. Ich finde, es sieht überhaupt nicht ansprechend aus.
Ah, das ist ja witzig.
Also ich finde es irgendwie mit diesen Brauntönen und so, das sieht voll langweilig aus.
Aber die Monster sehen doch cool aus.
Die sehen ganz witzig aus, aber das Thema ist ist Geisterbahn, oder?
Geisterbahn bauen, ja.
Siehst du nicht?
Oh doch.
Du hast die Schienen schon.
Ja, du hast Schienen, hahaha. Deutsche Bahn mit Monstern.
Da kannst du Deutsche Bahn, fährst du einfach von Nürnberg nach Essen oder so, da hast du wahrscheinlich auch Achterbahn.
Massenweise Monster. Ich will eigentlich über ein anderes Spiel sprechen, ich möchte ihn nur kurz ansprechen.
Nein, wenn du sowas anfängst, dann musst du damit leben, dass wir was zu sagen haben.
Okay, ihr dürft ja was dazu sagen, aber nur ganz kurz.
Haben wir schon.
Habt ihr ja schon.
Sieht süß aus, sieht nicht süß aus, Punkt weiter.
Nächstes Spiel war ebenfalls nur als Demo-Exemplar mit dabei, nennt sich Cozy Stickerville, ist gerade in aller Munde, gefühlt zumindest. Es ist ein Cozy-Spiel und es ist ein Spiel mit Stickern und wir bauen uns ein Dorf auf, genau. Wir haben irgendwie über Familie so ein Stück Land geerbt und können das mit Aufklebern eben aufbauen. Spielaufbau ist ganz einfach, du legst die 8 Ereigniskarten an den Spielfeldrand ungemischt, die sind sortiert und wer an der Reihe ist, zieht die erste Karte vom Deck und da ist dann meistens eine Entscheidung drauf. Möchtest du ein Haus bauen oder möchtest du ein Zelt aufschlagen? Wenn du ein Haus bauen willst, dann zahlst du 3 Holz und wenn du ein Zelt aufschlagen willst, dann kannst du das einfach so machen. Dann kommt später, was weiß ich, irgendein Typ vorbei, der bietet dir an, hey, ich kaufe dir das Haus ab. Möchtest du es verkaufen oder möchtest du selber einziehen? In der nächsten Ereigniskarte. Und das spielen wir dann eben weiter und weiter, kleben Aufkleber auf unseren Plan. Wenn wir eben das Zelt gebaut haben, können wir das Zelt irgendwo hinkleben und so weiter. Und wenn wir die Bäume fällen, dann werden die Bäume irgendwann mal überklebt mit Baumstümpfen. Genau, recht cozy, kooperativ. Hat mich sehr stark an Dorfromantik erinnert, vom Spielgefühl. Hat mir so ganz gut gefallen. Ob das wirklich trägt, weiß ich nicht. Ich glaube, das Hauptspiel funktioniert noch besser. Ich habe jetzt eben nur so ein Demo-Exemplar gehabt, wo man eben 8 Ereigniskarten durchspielen kann und dann auf der Rückseite nochmal das gleiche Spiel spielen kann, um andere Entscheidungen zu treffen. Das Hauptspiel wird auch zweimal durchspielbar sein. Das Spielbrett kann man eben rumdrehen und das gleiche Spiel nochmal spielen. Alle Sticker sind zweimal vorhanden. Klingt eigentlich ganz cool. Bis jetzt konnte ich mich aber noch nicht zu einem Kauf durchringen.
Meine Kinder lieben Stickern und das Spiel fanden sie so dämlich.
Oh,
Die
okay.
spielen gerne, die stickern gerne. Das war so eigentlich, es musste ihr Spiel sein und es hat überhaupt nicht gezündet. Und ich fand es auch total langweilig. Also, das ist so ein Ding. Ich bin gerade ein bisschen negativ, ne, bei den letzten 3 Spielen. Es tut mir schon leid.
Es passt schon.
Ich weiß nicht. Also, das muss man, glaube ich, mögen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele echt toll ist und die das toll finden. Aber ich fand das irgendwie, weiß ich nicht.
Also ich hab's jetzt bestellt, und weil ich meine Frau hat Stardew Valley hoch und runter gezockt. Und das hat ja so ein gleiche Feeling angeblich. Und meine Tochter liebt Sticker. Und ich habe gesagt, sollen die beiden zusammenspielen, das wird funktionieren. Und ich hoffe mal, dass es so sein wird. Mich würde es auch nicht reizen. Also da fand ich, was ich letztes Mal gesagt habe, Carp City wohl noch knobeln muss, wohl rätseln muss mit Stickern, viel, viel interessanter. Aber ich glaube, so für viel gut Ding, gute Zeit, ich glaube, das dauert auch nur eine Stunde oder so, dann hast du das, glaube ich, durch. Es muss relativ fix
Ich
gehen.
glaube sogar kürzer, ja.
Ja, und ja, dafür ist es doch okay. Wenn du jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde gute Zeit hattest, ich glaube, das funktioniert schon, wenn da.
Also ich fand es schon sehr interessant. Gerade die Entscheidungen fand ich interessant. Kommt eine Katze vorbei, möchtest du die streicheln oder verjagst sie, dann kriegst du ein Haustier oder eben nicht, eventuell. Die Entscheidungen waren schon ganz cool, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich verpasse was. Ich möchte eigentlich gern beides wissen. Ich möchte gern dem Typ das Haus verkaufen und selbst einziehen. Ich möchte gern die Katze streicheln und sie mit dem Besenstiel verjagen, weil ich einfach beide Pfade kennenlernen will. Und ja, dann muss ich das Spiel vielleicht zweimal durchspielen. Also
Du musst es
tatsächlich
einfach
zweimal,
zweimal kaufen. Das ist ja so dieser Legacy-Modus, wo du
Nee,
denkst, okay, da musst
tatsächlich
du das.
kannst du das Spiel ja auf die Rückseite drehen. Auf der Rückseite vom Spielplan ist nochmal alles blank und alle Sticker sind zweimal drin. Also du kannst das Spiel zweimal spielen und dann
Aber
kannst
hast du
dir
dann
immer
alle
die andere.
Entscheidungen richtig, alle Kombinationen schon getestet? Du musst es bestimmt
Es
zweimal
gibt ja auch keine
kaufen.
richtige Entscheidung. Du kannst nicht gewinnen, du kannst nicht verlieren. Egal, was du machst, du hast dann am Schluss irgendeinen Ausgang und dein Dorf ist fertig. Du kriegst keine Punkte oder sonst irgendwas. Also du kannst doch nicht verlieren. Es gibt keinen Wintereinbruch, der dann sagt, wenn du jetzt im Zelt übernachtest, dann hast du verloren.
Also ein Spiel mit vollkommen belanglosen Entscheidungen.
Ja, genau. Aber es kann trotzdem interessant sein. Also ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen, aber. Ja, meine Tochter hat auch gesagt, nee, Papa, brauchst du jetzt noch nicht kaufen. Sie war von Dorfromantik recht überzeugt, ich auch, aber von Cozy Stickerville interessant, aber nicht
Es
interessant
ist
genug.
bestellt, noch nicht gekommen, aber es wird dann hier.
Gott sei Dank willst du über ein ganz anderes Spiel reden.
Eigentlich will ich über ein ganz anderes Spiel reden, genau. Was nämlich das 4. Spiel, was auch mit in dieser Asmodee-Schachtel drin war, nennt sich Bloops, Bloops. Und das ist ein Spiel, was mich absolut abgeschreckt hat. Ich bin ja ein optischer Typ, habe ich jetzt schon öfters mal erwähnt hier in diesem Podcast. Und dieses Cover habe ich gedacht, oh mein Gott, was lacht mich da an? Dann habe ich die Regel durchgelesen und habe gedacht, nein, ich will es eigentlich überhaupt nicht spielen, aber don't judge a book by its cover, genauso bei Brettspielen. Also wird gespielt und danach kann ich urteilen. Und das ist wieder so ein Spiel, da kriegt jeder eine Auslage an 6 Karten vor sich. 3 davon, also verdeckte Karten, 3 davon darf man sich selbst angucken. Und wenn ich an der Reihe bin, ziehe ich eine Karte vom verdeckten Nachzugstapel und darf dann diese Karte wegschmeißen oder sie austauschen mit einer von meiner Auslage und schmeiße dann entsprechend diese Karte weg. Ziel vom Spiel ist es, so wenig Punkte wie möglich in der eigenen Auslage zu haben. Soweit so bekannt. Das Coole, was dieses Spiel macht, immer wenn ich eine Karte oder wenn irgendein Spieler eine Karte abwirft, eine 5 zum Beispiel, dann darf jeder Spieler ebenfalls von seiner Auslage eine 5 wegschmeißen. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, schmeiße ich jetzt die 11 weg, was ja eine recht hohe Punktzahl ist, weil dann kriegt vielleicht andere Spieler ihre 11 auch los. Vorausgesetzt, sie wissen, wo ihre 11 liegt. Weil immer, wenn jemand einen Fehler macht, dann muss er eine Karte vom Nachzugstapel in seine eigene Auslage legen. Wenn er nicht am Zug ist und seinen Zug durchführt, ist es ein Fehler, kriegt eine Karte vom Nachzugstapel. Und diese Partie hat sich dann so entwickelt, das war so lustig. Die erste Partie war ein bisschen doof, muss ich schon ehrlicherweise sagen, bis dann jeder verstanden hat, ach, ich darf ja jetzt eine Karte abschmeißen, wenn du eine abwirfst. Also man hat dann eine direkte Interaktion. Jeder ist sofort, jeder ist jederzeit mit im Spiel dabei. Und nicht nur, wenn man am Zug ist, sondern immer ist man irgendwie mit dabei. Das war cool. Und dann gibt es noch Sondereffekte auf diesen Karten. Ich glaube, bei der 6, 7 und 8 war das. Bei der 7, wenn ich die abwerf, darf ich jemandem, einem anderen Spieler vom Kartenstapel eine Karte geben. Bei der 9 darf ich eine Karte von meiner Auslage mit der eines Mitspielers tauschen und so weiter. Und das führt natürlich dazu, ich schmeiß die 9 ab, tausche eine Karte, dann schmeißt ein anderer eine 9 noch dazu ab, weil er darf das ja, dann macht er ebenfalls den Effekt und dann der macht den Effekt und der macht den Effekt und der deckt eine falsche Karte auf. Ach ja, Fehler gemacht, der kriegt wieder eine Karte. Das war einfach lustig. Also das Cover hat mich abgeschreckt, die Regel hat mich abgeschreckt und dann kam so ein lustiges Spiel dabei raus.
Wie viel habt ihr das gespielt?
Zu viert waren wir.
Okay. Weil es klingt so, als wenn du dann, je mehr du bist, desto mehr Interaktion du hast, desto lustiger wird's. Also klingt erstmal unterhaltsam, ist so für eine spontane Runde, glaube ich, echt cool. Klingt lustig.
Ja, hat dann auch wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also ich kenne ja solche Spiele, wo du dann, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, wo du eine Auslage hast, eine verdeckte Auslage und du musst halt so wenig Punkte wie möglich haben. Am Schluss kennt man, ja. Spielende ist dann auch, jemand called, okay, Rundenende und dann sind alle anderen nochmal dran, also auch bei Bloops. Wer dann die wenigsten Punkte vor sich liegen hat, gewinnt. Oder wenn ein Spieler die 21 war das, glaube ich, wenn er die Karte abwirft, dann ist das Spiel sofort rum und dann werden Punkte gezählt. Ja, das sind bekannte Mechanismen, aber gerade dieser Effekt, dass jeder Spieler dann jederzeit seine Karten eben loswerden kann und jeder Fehler, den er macht, wird eben durch eine Karte bestraft, das fand ich schon lustig. Es sind einfache Regeln und das Spiel ist einfach cool.
Ich finde das Cover, also zu dem, was du jetzt erzählst, passt das Cover perfekt.
Das passt auch perfekt, aber es ist trotzdem, wenn du die Schachtel erstmal in der Hand hast, denkst du, okay, eigentlich will ich dieses Spiel nicht spielen.
Hast du hinterher genauso geguckt wie der Fisch auf dem Cover?
Ja, sollst du sagen, ja. Also ein sehr überraschendes Spiel, ja.
Ich mag so ein Spiel total gerne. Ich habe doch, glaube ich, auch immer mal erzählt von Bim Bam Bum, wo man auch nur Karten hinlegt und Bim Bam oder Bum sagt oder Bim Bim oder Bam Bam oder so. Und das sind so lustige Runden, die dadurch entstehen können. Das ist so... Keine großen Regeln, schnell erklärt, 10 Minuten, 20 Minuten, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Partien, je nachdem, wie man Bock hat, dann spielt man das nächste. Perfekt.
Also wir haben das Spiel an dem Abend dann noch 8 oder 9 Mal gespielt.
Aber das ist ja mal ein gutes Zeichen dann, das ja. Ist ja genau
wir haben,
das.
Wir haben dann noch Fischen gespielt und dann haben sie gesagt, nee, pack das wieder weg, wir wollen lieber nochmal Bloops spielen. Okay, dann haben wir es nochmal gespielt. Also es war echt cool.
Ich weiß, wie ihr auf Fischen gekommen seid.
Meinst du nicht das Cover eventuell?
Ja. Sind nicht auf den Karten auch nur Fische drauf? Ich weiß es nicht, ich habe nicht genau geguckt.
Ja, sehr schön. Sehr
cool. Kennt ihr auch nicht, oder?
Nein. Noch nie gehört. Also ist auch.
Ist ja auch ganz neu von
euch. Aber ich kauf's.
Ja, sehr ja. Gut.
Nein, weiß ich nicht. Aber die anderen drei kaufe ich nicht.
Aber um den alten Gag nochmal auszupacken, ich werde es dann aufs nächste BSN-Treffen mitbringen. Könnt ihr euch selbst davon überzeugen.
Wie lange wird das eigentlich? 3 Monate dann? Weil die Liste wird ja immer länger mit den Spielen, die wir spielen wollen.
Wenn wir tatsächlich alle Spiele mitbringen, die wir so anteasern, dann reicht ein Wochenende definitiv nicht aus.
Das wird knapp dann.
Ich finde, es klingt einfach wieder so perfekt für so Kinder, Jugendliche auch, um die irgendwie so ein bisschen ranzuholen, lustige Runden dazu haben.
Für so eine AG ist das, glaube ich, perfekt.
Ja, sicher.
Die müssen nur erstmal Lightspeed Arena wieder weglegen. Das ist gerade eben ganz, ganz hoch.
Ja, aber da hast du die nächsten schon in der Pipeline oder auf dem Pile of Shame. Kannst du da jetzt auch schon in der AG dann was anfangen aufzubauen? Muss von oben nach unten abgespielt werden. Der
Stimmt.
Stapel dann passt doch.
Gute Idee. Und dafür braucht man ja einfach noch mehr Spiele.
Und du hast einen Grund, Spiele zu kaufen. Ist doch perfekt, oder?
Ja. Danke.
Gerne.
Perfekt. Mit diesen Schlussworten würde ich den Podcast schließen,
Aber ich will nur nicht, dass es vorbei ist.
wenn ihr jetzt keinen Redebedarf mehr habt. Nils, ich habe gerade 4 Spiele vorgestellt. Du darfst die Regeln nicht brechen, aber du darfst sie beugen. Hat denn jemand von euch noch
Nein, nein, nein,
Redebedarf?
nein, ich
Nein.
hab nur so viel Spaß.
Ach, ich könnte dauernd über irgendwas reden, aber reicht für heute.
Ich heb mir was für nächste Woche auf.
Dann machen wir das in 2 Wochen wieder. Nächste Woche. Ja,
Nee,
hast du noch
zwei
einen
Wochen,
zusätzlichen
Entschuldigung.
Podcast? Also, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Mal gucken, wie die Besetzung dann aussehen wird. Ich bedanke mich bei den Zuhörern für das lange Zuhören. Und ich bedanke mich bei meinen beiden Partnern Nils und René für diesen schönen Podcast. Und verabschiede mich. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.
Mich macht der Podcast arm. Ich habe schon Lightspeed Arena und Similo und noch irgendwie 2. Dann die ganzen Spiele von Jesper, die ich gekriegt habe.
Ich habe tatsächlich mir dieses Ultraviolett geholt und das wird bei uns hier im Freundeskreis gefeiert. Was der Phil das vorgestellt? Ich glaube, der Phil.
Ja, Philipp hat mich auch verleitet zu diesem Warehouse, Wilmots Warehouse.
Oh, das haben wir auch noch, stimmt.
Das steht hier tatsächlich auch noch ungeöffnet. Und How to Save a World. Ich weiß nicht, wer es. Ja.
How to Save a World war Sven.
Ja, also da können wir ja hier schön, wir können uns eigentlich gegenseitig ankreiden. Das wird ja großartig.
Entschuldigung. Bisschen was zu schneiden hast du.
Lass ich alles drin.
Ja.